bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung zu einem dieser inzwischen zahlreichen Zoom-Meetings wegen Corona. Das ist natürlich lange nicht so schön, als wenn ich in einem Saal wäre und Sie bzw. euch alle vor mir sehen würde und umgekehrt. Aber Corona erlaubt nichts anderes. Ich melde mich heute oder spreche zu euch aus Jerchow. Schön warm noch in Jerchow, gutes Wetter, die Orangen sind langsam reif und es geht uns hier zumindest was das Wetter und was das Wachstum der Natur betrifft, doch sehr gut. Ganz kurz zu mir, ich habe mein halbes Leben, muss ich sagen, in Palästina verbracht. Wir sind 1985 aus Berlin zusammen mit meiner Familie, meinem Mann, meinem Sohn hierher nach Jerusalem gekommen. Und ich habe seit 1993 an der Universität Birzeit unterrichtet, Politikwissenschaft. Bin nach wie vor affiliiert mit dem Muwatten-Institut für Demokratie und Menschenrechte und habe nach wie vor Doktorandinnen in unserem relativ neuen PhD-Programm for the Social Sciences. Ansonsten bin ich schlicht und einfach, wie sich das gehört für mein Alter, in Rente. Was ich heute Abend versuchen will, ist Folgendes. Die Sabine hat mich gebeten, zur aktuellen Situation was beizutragen. Und aktuelle Situationen in Palästina, das ist immer ein sehr, sehr schwieriger Einstieg. Denn wie schon so oft in der jüngsten Geschichte ist man an dem Punkt angelangt, wo man sagt, es ist so schlimm, es kann eigentlich gar nicht schlimmer werden. Die Erfahrung zeigt nur, dass es immer noch schlimmer wird. Warum? Was sind also die letzten Entwicklungen über das Jahr 2020 hin? Ist die Situation tatsächlich so absolut hoffnungslos, so furchtbar schlimm, wie sie sich darstellt? Dieser Vortrag ist heute zum ersten Advent, zumindest für die, die den ersten Advent feiern, nicht so unbedingt passend, aber wir haben ja heute einen historischen Tag für Palästina, den Teilungsausschuss und den Internationalen Solidaritätstag mit Palästina, der in diesem Jahr, wie ich im Internet gelernt habe, von der UNO erst am 1. Dezember begangen wird. Ich möchte heute Abend einige wenige Probleme in den Mittelpunkt stellen, um die gegenwärtige, fast unüberwindlich erscheinende Krise beleuchten zu können. Ich entschuldige mich im Voraus bei einigen der Aktivistinnen und Aktivisten, die sicher schon viele dieser Dinge gelesen haben. Ich hoffe, ich kann vielleicht das eine oder andere doch etwas mehr beleuchten, ein spezielles Licht drauf werfen. Das Ganze wird eine Art Rundumschlag. Ich will zuerst beginnen. Was sind die Gründe beziehungsweise wer sind die Verantwortlichen für die katastrophale Lage der palästinensischen Gesellschaft heute? Dann will ich übergehen zur Reaktion der Palästinenser auf der Ebene der Sulta, also der palästinensischen Autorität in Ramallah, bis hin zur palästinensischen Zivilgesellschaft. Im dritten Teil will ich dann suchen, wo gibt es Anzeichen für Hoffnung, wo gibt es die ersten Hoffnungsschimmer? Und zum Abschluss, das ist dann wieder direkt an Sie bzw. an euch gerichtet, was kann und was muss die internationale Solidaritätsbewegung gerade heute tun, ganz generell, aber speziell auch in Deutschland? Anfangen möchte ich mit einem kurzen Blick auf ein ganzes Konglomerat, bestehend aus israelischer Politik, den Aktionen und der Rolle des israelischen Militärs zusammen mit der israelischen Jurisdiktion mit dem Ziel, die Besatzung aufrechtzuerhalten und zu vertiefen, also die Besatzung über Ostjerusalem und die Westbank, also in anderen Worten, das System des israelischen Siedlerkolonialismus und seine aktuellsten Manifestationen aufrechtzuerhalten. Ein kurzes Wort hier. Die Annexion hat ja sehr viel Diskussionen und Aufregung geführt, nicht zuletzt auch in Deutschland und Europa. Meine lapidare Antwort wäre, die Annexion für Israel schlicht und einfach nicht notwendig, denn de facto sind die Gebiete Westbank, Ostjerusalem, inklusive auch Gazastreifen, seit 1967 voll und ganz von Israel kontrolliert. In Realität de facto, wenn auch nicht de jure. Was sind nun die aktuellsten Entwicklungen im Kontext dieses Siedlerkolonialismus? Wir haben auf der einen Seite vielleicht eines der brutalsten Ereignisse der letzten Monate und Jahre, nicht weit weg von Jericho im
Das Mikro ist aus.
Das Mikro ist aus.
Ton weg. Dein Mikro ist aus.
Entschuldigung, keine Ahnung, wie das weggeht. Ab wann war mein Ton weg?
2 Minuten.
Bitte?
2 Minuten etwa.
Ach du großer Gott.
Eine.
Eine Minute. Gut, ich hatte begonnen mit diesem Komplex aus israelischer Politik, israelischem Militär und der israelischen Jurisdiktion zur Aufrechterhaltung der israelischen Besatzung über Westbank, Ostjerusalem und in anderer Form den Gazastreifen, also in anderen Worten den israelischen Siedlerkolonialismus, und hatte dann ganz kurz und lapidar versucht zu erklären, die ganze Annexion und die Aufregung darüber ist für Israel schlicht und einfach nicht notwendig, denn de facto hat Israel die besetzten Gebiete seit 1967 voll und ganz kontrolliert und übt dort israelische Souveränität aus. Das wichtigste Ereignis, das katastrophalste Ereignis in den letzten Wochen war sicher die Zerstörung des kleinen Beduinendorfes Khirbet el-Hamsa im nördlichen Jordantal, also gar nicht weit weg von Jericho, im Distrikt von Tubas. Dort kam die Armee an einem Morgen an, wie Amira Haas schreibt, den Leuten wurde 10 Minuten gegeben, um zu packen, was sie packen konnten, und dann rückten die Armeezerstörer vor und haben alles niedergewalzt. 11 Familien, 74 Personen, darunter 41 Kinder, haben das Dach über dem Kopf, haben ihr Eigentum schnell innerhalb von einer halben Stunde, kann man sagen, verloren. Das war seit 2010 die größte Zerstörungsaktion, die die israelische Armee unternommen hat. Das heißt hier nochmal ganz wichtig, diese Aufregung um die Annexion war überflüssig, denn die Aktionen, die Israel macht, sind sukzessive schlimmer geworden. Die Situation hat sich für die Menschen vor Ort enorm zugespitzt. Die Proteste gegen diese Zerstörung von Khirbet el-Hamsa kamen. Und auch das sehr wichtig gerade für Sie in Deutschland. Die kamen aus Belgien, aus Luxemburg, aus Großbritannien und aus Irland. Protest aus Deutschland hat gefehlt. Die zweite Aktion, auf die ich eingehen möchte, sind Vertreibung von Menschen aus ihren Häusern in Ostjerusalem, und zwar ganz speziell im Stadtteil Silwan. Für diejenigen, die sich in Jerusalem nicht auskennen, südlich von der Altstadt in Jerusalem, also südlich vom Haram Sharif, liegt dieser Stadtteil oder das Dorf Silwan, und dort versuchen israelische Siedler, und zwar nicht nur individuell, sondern ganze Siedlerorganisationen, allen voran die berühmt-berüchtigte Organisation Ataret Kohanim, die Palästinenser aus möglichst allen Häusern, die für sie von Interesse sind, zu vertreiben. Ein Versuch, die Palästinenser zu vertreiben, ist, zurückzugehen ins 19. Jahrhundert, als jemenitische Juden in einem Teil von Silwan in Bat Nelhawa einige Häuser gekauft haben. Und Ataret Kohanim spielt sich nun, beziehungsweise hat dieses Eigentum für sich beansprucht und versucht nun, die Palästinenser, die dort seit den 50er Jahren und zum Teil schon länger zuvor gewohnt haben, aus ihren Häusern, aus ihrem Eigentum zu vertreiben. Und wieder haben wir dieses gefährliche Zusammenspiel aus israelischer Politik, aus Armee, beziehungsweise im Falle von Jerusalem ist es die Grenzpolizei und die Jurisdiktion. Das heißt, die Siedler versuchen, Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben. Die erheben Klage. Diese Klage wird fast routinemäßig von israelischen Gerichten niedergeschmettert. Und zuletzt, nur vor wenigen Tagen, am 26. November, haben israelische Gerichte wieder beschlossen, dass die Klagen der betroffenen Palästinenser zurückgewiesen werden. Die haben nun nur die Chance, zu einer höheren Instanz zu gehen. Es geht, und ich will jetzt einige Namen nennen, zum Beispiel um die Tuaig-Familie mit insgesamt 87 Personen. Es geht um die Rajabi-Familie, ebenfalls in Bat Nelhawa. Und es geht um den Stadtteil Sheikh Jarrah. Jetzt ist das Video wieder weg. Es ist wieder, nee, sorry. Okay, in Sheikh Jarrah ist es ebenfalls so, dass israelische Siedler versuchen, die Wohnungen von Palästinensern, die dort seit den 50er Jahren leben, zu übernehmen. Auch hier ist die Geschichte der Palästinenser sehr, sehr wichtig. Das sind Flüchtlinge, die 1948 vertrieben wurden aus ihren Dörfern, denen dann die UN und der Staat Jordanien Häuser in Sheikh Jarrah übergeben haben. Die wohnen dort. Seit den 50er Jahren haben diese Häuser käuflich erworben und die Siedler mit Unterstützung des israelischen Staates und der israelischen Jurisdiktion versuchen wieder sukzessive erfolgreich die Menschen aus ihrem Lebensumfeld, aus ihren Häusern zu vertreiben. Dort findet übrigens jeden Freitag eine inzwischen sehr kleine Demonstration von israelischen Linken statt gegen diese Übernahme der Häuser durch radikale bzw. durch extremistische israelische Siedler. Den Kontext oder einige Zahlen sind hier vielleicht noch ganz sinnvoll. Laut OCHA sind 2020 allein 1486 Häuser und Wohnungen durch die israelische Armee bzw. die Grenzpolizei zerstört worden. 2200 Menschen haben das Dach über dem Kopf verloren. In Jerusalem waren das 326 Häuserzerstörungen. Über 800 Menschen haben das Dach über ihrem Kopf verloren. Die Zahlen gerade 2020 sind extrem angestiegen, nicht zuletzt nach dem Verzicht Israels in Anführungszeichen auf die Annexion. Der zweite Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, auf heute Abend eingehen möchte, ist die brutale und gewaltförmig expandierende Präsenz der Siedler und ihrer Siedlungen in der Westbank. Beispiele sind endlos. Ich möchte hinweisen auf eine der extremistischsten Siedlungen, die Siedlung Yitzhar. Das ist relativ nah an Nablus, an der Wegkreuzung, wo es nach Tulkarm und nach Kalkilia geht. Dort befinden sich mit die extremistischsten Siedler, die fast tagtäglich Palästinenser angreifen, palästinensisches Eigentum angreifen, Häuser in Brand stecken, etc. Ich kann heute Abend nur auf einige wenige Punkte eingehen. Zum Beispiel im Süden der Westbank am 13. Oktober dieses Jahres in Al-Jabbar im Distrikt von Hebron wurden durch Siedler 300 Olivenbäume in Anführungszeichen abgeholzt. Ich möchte darauf hinweisen, dass im Oktober bis Mitte November die Olivenernte stattfindet und die ist für viele Palästinenser, gerade in der Westbank, die entscheidende Lebensgrundlage und gerade auch heute in der Corona-Zeit enorm wichtig für ein ökonomisches und finanzielles Überleben. Im Ramallah-Distrikt in Ein Jabrut wurde am 7. Oktober die gesamte Olivenernte, die von den Palästinensern begonnen wurde, gestohlen und ist jetzt in den Händen von Siedlern. Und schließlich wurden in dem Dorf Safa, westlich von Jerusalem, ebenfalls im Oktober, genau am 23. Oktober, Hunderte von Olivenbäumen in Brand gesetzt. Alles war noch trocken, es hatte noch nicht den ersten Regen gegeben. Die Palästinenser berichten von Hunderten von Bäumen. Reuter zitiert, dass es mehr als 1000 Bäume waren. Also Sie sehen hier, die Siedler versuchen, die Palästinenser tagtäglich zu terrorisieren, sie ökonomisch massiv zu treffen, ganz speziell natürlich zur Zeit der Olivenernte. Und ich fange hier noch nicht einmal an mit den ganzen Übergriffen, wenn Dörfer attackiert werden mitten in der Nacht, wenn Autos in Brand gesetzt werden oder wie vor einigen Jahren passiert, ein Haus angezündet wird und eine gesamte Familie dort den Tod findet. Das ist das zweite Moment neben der israelischen Politik, dem israelischen Siedlerkolonialismus, die Brutalität der Siedler und die ständige Expansion ihrer Siedlungen auf Kosten der Palästinenser, die immer mehr auf ihre Orte zusammengepfercht und beschränkt werden. Das dritte große Problem hängt zusammen mit dem sogenannten Jahrhundertdeal von Donald Trump, der Gott sei Dank im Januar seine Präsidentschaft beenden muss. Zuvor aber konnte er Israel es ermöglichen, mit arabischen Golfstaaten, speziell den Emiraten und Bahrain, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, in Anführungszeichen Frieden zu schließen. Das wurde überall in der Welt, nicht zuletzt auch von unserem Außenminister in Deutschland, gefeiert. Übersehen wird, dass das Ganze alles andere als mit Frieden zu tun hat, auch wenn es benannt wird in zynischer Weise, würde ich sagen, Abrahams Friedensabkommen. Es geht hier vielmehr um Waffenabkommen, um Waffenlieferungen von Israel an die Golfstaaten, von den Vereinigten Staaten an die Golfstaaten. Die Golfstaaten erhalten jetzt zahllose F-35 Kampfflugzeuge, dass selbst den Israelis, dem israelischen Militär, Angst wird, was daraus werden könnte. Und das Ganze ist eindeutig ein Versuch, eine Front aufzubauen gegen den Iran. Und es wird hier in der Presse diskutiert, ob Trump nicht noch ganz zum Abschluss in den letzten Wochen seiner Präsidentschaft Israel freie Hand gibt, den Iran anzugreifen. Also da muss man hoffen, dass das nicht passiert. Wie gesagt, es handelt sich absolut nicht um ein Friedensabkommen, sondern es handelt sich um ein Bündnis für Austausch von Waffen, für gegenseitige Investitionen bzw. Investitionen des Golfs in Israel, Verkauf von Waffen der USA an die Golfstaaten. Für die Palästinenser bedeutet das zwei Dinge. Nummer eins, haben die Golfstaaten damit den arabischen Friedensplan aus dem Jahre 2002 praktisch beendet. Dieser arabische Friedensplan von 2002, übrigens von Saudi-Arabien in die Wege geleitet, sah vor, und es war ein Angebot an Israel, wenn Israel sich aus den besetzten Gebieten 67 zurückzieht und dort den Palästinensern die Möglichkeit ergibt, einen palästinensischen Staat zu errichten, dann werden alle arabischen Staaten mit Israel diplomatische Beziehungen aufnehmen und Frieden schließen. Genau dies haben nun die Golfstaaten, die Emirate und Bahrain, und wir wissen nicht, wer in der nächsten Reihe folgt, untergraben und damit diesen möglichen Druck, der für die palästinensische Politik so wichtig ist, beendet. Gleichzeitig hat sich die Unterstützung für die Palästinenser ist auf ein Minimum zurückgegangen. Die Palästinenser stehen jetzt ohne politische und ohne finanzielle Unterstützung aus dem Golf da und sind mehr oder weniger auf sich selbst zurückgeworfen. stehen in einer hoffnungslosen Situation alleine gegenüber einem übermächtigen Israel und einer Politik, die sagt, diese Idee Land für Frieden ist überflüssig. Wir schließen, wie Netanyahu das klar formuliert hat, einfach Frieden für Frieden. Was die Palästinenser wem die Palästinenser ausgesetzt sind, das ist Gewalt, das ist Terror, das ist Staatsterror, das ist eine politische, regionale und internationale Situation, wo sie allein auf sich zurückgeworfen sind und nun Israel und die Besatzung konfrontieren müssen mit enormer Schwäche. Was nun sind die Folgen? Auf der einen Seite sind die Folgen vor allem für die palästinensische Gesellschaft absolut katastrophal. Die gesamte Gesellschaft befindet sich in einer enormen Krise und wir sehen diese Krise am offensten, aber auch am brutalsten in Ost-Jerusalem. Die Gesellschaft überall beginnt zu integrieren, am stärksten in Ost-Jerusalem. Gewalt innerhalb der Gesellschaft, Diebstahl, Überfälle, die es vor 30, 40 Jahren in Palästina praktisch nicht gegeben hat, innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Das ist jetzt etwas, was tagtäglich passiert, nicht zuletzt auch in Ramallah. In Jerusalem haben wir eine Art rechtfreien Raum. Die palästinensische Autorität übt keine Kontrolle aus. Die israelische Polizei interessiert sich nicht, was in Ost-Jerusalem passiert. Und wir haben inzwischen regelrecht mafiöse Strukturen in Ost-Jerusalem. Und ich gebe hier nur kurz zwei Beispiele. Wir haben ganze Großfamilien in Ost-Jerusalem. Einige Mitglieder von denen arbeiten zusammen mit dem palästinensischen einem der palästinensischen Geheimdienste in Ost-Jerusalem. Und gleichzeitig erheben sie Schutzgelder von Palästinensern, die Läden haben, die Geschäfte haben, die Betriebe haben, aber nicht zuletzt auch vom palästinensischen nationalen Theater, früher Al-Hakawati-Theater in Ost-Jerusalem. Das Theater muss sage und schreibe jeden Monat 8.000 Schekel an diese Leute abführen. Und die letzte Großtat war, dass das palästinensische Musikzentrum Teil des Nationaltheaters in einem eigenen Gebäude, dass das ausgeraubt wurde, alles wurde gestohlen, das Haus wurde besetzt und dieses Musikzentrum wird von meinem Mann Mustafa Al-Kurt geleitet. Wir versuchen vergeblich seit 3 Wochen diese Leute auf allen möglichen oder unmöglichen Wegen wieder aus dem Musikzentrum zu vertreiben. Es ist bis dato unmöglich gewesen. Drücken Sie uns die Daumen, dass wir doch noch erfolgreich sind. Das Schlimmste hier ist und was auch von der palästinensischen Seite aus passieren muss, diese mafiösen Strukturen müssen zerschlagen werden. Gehen wir jetzt über zur Reaktion, zur politischen Reaktion der Palästinenser auf diese Situation, der sie ganz speziell 2020 ausgesetzt sind. Und ich will jetzt gar nicht auf die Corona-Krise eingehen, die vor allem in den letzten Wochen ganz massiv zugenommen hat in der Westbank und katastrophalerweise auch inzwischen im Gazastreifen. Die palästinensische Autorität in Ramallah hat fast ein Wunder, im Mai auf die Ankündigung der Annexion reagiert mit einem Abbruch aller Beziehungen zu Israel, einer Aufkündigung der Osloer Verträge und einem Stopp der berühmt-berüchtigten Sicherheitskooperation als Kooperation zwischen israelischem und palästinensischem Geheimdienst. Seit Mai 2020 erhält die palästinensische Autorität auch kein Geld mehr von Israel, das ihr aufgrund der Pariser Verträge, Teil der Osloer Verträge, zusteht. Mitte November wurde das seitens der palästinensischen Autorität beendet. Man hat behauptet, Israel habe nachgegeben, Israel habe bestätigt, dass sich Israel nach wie vor an die Osloer Verträge halte. Und Hussein el-Sheikh, der wichtigste Palästinenser für die Aufrechterhaltung der Sicherheitskooperation, hat versucht, der palästinensischen Gesellschaft über das palästinensische Fernsehen, das einen als einen Erfolg über die israelische Politik zu verkaufen. Damit ist er in der palästinensischen Gesellschaft sicher nicht angekommen. Die Leute haben schlicht und einfach über ihn gelacht. Der palästinensische Premierminister Mohammed Steyeh hat das Ganze anders interpretiert. Er hat gesagt, wir haben wegen der steigenden Corona-Zahlen, wegen der Corona-Krise keine Alternative, als wieder mit Israel zu kooperieren. Wir sind so nahe beieinander, dass wir ohne Kooperation diese Pandemie nicht unter Kontrolle bekommen können. Inzwischen hat der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas zum ersten Mal seit Mai die Westbank verlassen. Er ist nach Jordanien gereist, zu treffen mit König Hussein, und wird dann weiterreisen nach Ägypten in einem Versuch, sich vorzubereiten auf die Präsidentschaft von Biden. Wie sieht die Reaktion also auf der palästinensischen politischen Ebene der Regierung? Eine gemischte, auf der einen Seite der Versuch, Oslo endlich aufzukündigen, auf der anderen Seite das Unvermögen in dieser Situation, diese harte Politik aufrechtzuerhalten. Wie sieht es nun mit den palästinensischen politischen Parteien aus? Dort hat sich nun tatsächlich einiges sehr massiv geändert. Zum ersten Mal seit langen Jahren, ganz speziell seit dem Wahlerfolg der Hamas 2006, haben sich alle palästinensischen Parteien, sowohl die innerhalb der PLO, also von Fatah kann man sagen bis zur PFLP, als auch die Parteien außerhalb der PLO, speziell Hamas und islamischer Dschihad, zusammengerauft, zusammengeschaltet. Es gab eine regelrecht historische Videoschaltung zwischen Ramallah und Istanbul. In Istanbul saßen die Hamas- und Dschihad-Vertreter, in Ramallah praktisch alle PLO-Vertreter, und sämtliche Parteien konnten ein Statement abgeben. Und das Ziel ist, ein gemeinsames neues Programm des Widerstandes gegen die israelische Besatzung zu erarbeiten und parallel dazu die PLO zu öffnen, damit auch Dschihad und Hamas Mitglied in der PLO werden können, auf der Basis von Wahlen, und zwar Parlamentswahlen, Präsidentenwahlen und Wahlen für die PLO. Die Frage ist nun, wird das aufrechterhalten werden, nachdem die palästinensische Autorität in Ramallah wieder Beziehungen aufgenommen hat mit Israel, vor allem die berühmt-berüchtigte Sicherheitskooperation. Die Signale aus dem Gazastreifen und aus Istanbul sagen, dass auch Hamas und islamischer Dschihad versuchen zu trennen. Sie kritisieren die Politik der Autorität in Ramallah, aber sie bestehen auf der Aufrechterhaltung des Dialogs und der Vorbereitung von Wahlen. Man muss das Ganze mit einiger Skepsis begleiten, aber es gibt immer noch ein... Es gibt immer noch ein Quäntchen von...
Ja, ich habe gleich auch hier davon.
Ja, du hast ja deutlich mehr Belag drauf, das ist auch nicht in der Konferenz der Krieg.
Gut, ich kann weiterreden. Auch die Zivilgesellschaft, vor allem die junge politische Elite, versucht hier neue Lösungsvorschläge zu machen. Hier möchte ich vor allem auf die Webseite von Al-Shabaka verweisen, wo sehr viele intensive Diskussionen im Gang sind, wo auch der Versuch betrieben wird, die PLO zu verstärken, wiederzubeleben, ihr eine zentrale Rolle in der palästinensischen Politik zu geben. Ob das gelingt, ist auch wieder fraglich. Auf der Ebene dieser jungen Leute geht es von meiner Perspektive etwas zu akademisch und politisch gesehen zu langsam vor. Ganz anders, wenn man jetzt auf die Reaktionen schaut, auf diese katastrophale Situation der Palästinenser, ist es zum Beispiel auf der Ebene der palästinensischen Gefangenen. Wir haben ein herausragendes Beispiel, nämlich den Hungerstreik des palästinensischen Gefangenen Maher al-Ahras aus dem Norden der Westbank, dem Dorf Sile Dahar. Maher al-Ahras wurde im Juni verhaftet, in Administrativhaft gesteckt. Das heißt, er wurde ins Gefängnis gesteckt, im Gefängnis festgehalten, ohne konkrete Anklage. Seine Rechtsanwälte werden nicht informiert, was ihm konkret vorgeworfen wird. Maher al-Ahras ist sofort in Hungerstreik getreten. Er hat diesen Hungerstreik über 100 Tage lang aufrechterhalten. Die Unterstützung aus der Gesellschaft war enorm. Internationale Unterstützung kam. Die Zeitung Haaretz hat einen Aufmacher gemacht und im Leitartikel geschrieben, lasst Maher al-Ahras frei. Er hat sich auf keine Kompromisse eingelassen. Und erst als das Gericht beschlossen hat, nach Ablauf der zunächst beschlossenen Administrativhaft, wird er bedingungslos freigelassen. Er wurde bedingungslos freigelassen und befindet sich jetzt im Krankenhaus in Nablus. Das heißt, er konnte zeigen, dass man mit entsprechender Entschlossenheit, allerdings gleichzeitig auch mit der Bereitschaft, sein eigenes Leben zu riskieren, sich gegen Israel durchsetzen kann. Das sind extreme Beispiele, aber es gibt sie und Maher al-Ahras geht sicher hier in die palästinensische Geschichte ein. Ich muss langsam in Richtung Schluss kommen Und komme jetzt zu dem Teil, gibt es noch Hoffnung? Und als Absolventin der Universität Tübingen kann ich natürlich nicht umhin, Ernst Bloch zu zitieren und sein Prinzip Hoffnung. Wo gibt es wirklich Ansätze zur Hoffnung aus der Gesellschaft, zu einer Hoffnung, die die Situation, die unerträglich ist, langsam, durchaus langfristig und von unten her verändern könnte? Als erstes möchte ich mit einem gewissen Stolz meinen ehemaligen Studenten und Assistenten Nashat Abdel Fattah nennen. Nashat kommt aus einem kleinen Dorf, Yasuf, etwa auf halbem Weg zwischen Ramallah und Nablus. In diesem Dorf haben üblicherweise die Dorfältesten die Kontrolle des Dorfes gehabt. Nashat hat nun mit einer Gruppe von jungen Leuten beschlossen, das muss ja nicht immer so bleiben. Und bei den letzten Lokalwahlen 2018 hat sich Nashat zur Wahl gestellt mit einer Liste, die er mit einer großen Mehrheit gewinnen konnte. Er wurde der jüngste Bürgermeister von Yasuf, hat sein Amt 2 Jahre lang inne gehabt und hat es dann an einen anderen der gemeinsamen Liste übergeben. Das Vertrauen der Bevölkerung in diesen jungen Mann ist enorm groß. Überhaupt hat sich im gesamten Dorf, in der Gesellschaft, sehr viel Vertrauen entwickelt, von unten nach oben, von oben nach unten. Die Partizipation im Dorf wurde enorm verstärkt. Alle sehen jetzt, hier geht es um uns, um unser Leben, um unser Dorf, und wenn wir alle am selben Strang ziehen und zusammenarbeiten, dann können wir selbst etwas konkret verändern, die Dinge zum Besseren wenden. Und diese Tendenz scheint sich ganz eindeutig fortzusetzen, obwohl nicht zuletzt auch dieses Dorf immer wieder von extremistischen Siedlern bedroht wird. Den zweiten hoffnungsvollen Fall, den ich anführen möchte, ist mein Lieblingsdorf im Süden der Westbank, das Dorf, das Beduinendorf Jubed el-Zi'b. Wir haben also 2 Beduinendörfer, einmal das Beduinendorf im Norden der Westbank, das zerstört wurde, und wir haben auf der anderen Seite das Dorf Jubed el-Zi'b, östlich von Bethlehem und in etwa zwischen Jerusalem und Hebron gelegen. In diesem Dorf haben Frauen, Beduinenfrauen, an einem Tag beschlossen, dass sie von jetzt ab ihr Schicksal in ihre eigene Hand nehmen. Sie haben gesagt, wir leben im 20. Jahrhundert und wir haben schlicht und einfach nichts. Wir haben keine Straße, wir haben keine Schule, wir haben keinen Strom, wir haben kein fließendes Wasser. Wir haben nichts, was man braucht, um ein normales Leben im 20. Jahrhundert zu führen. Ich habe nicht viel Zeit, darauf einzugehen, aber die Frauen haben 2014 ihren Kampf, ihren Widerstand begonnen. Und als ich sie im letzten Jahr, das letzte Mal besucht habe, hatten sie eine Straße, geteerte Straße zu ihrem Dorf. Sie hatten eine Solaranlage, die ihnen von einer israelischen NGO, Comet Middle East, aufgebaut wurde. Sie kooperieren mit einer israelisch-palästinensischen NGO, BIMCO, die ihnen bei der Planung hilft. Und sie haben massive soziale Veränderungen in diesem Dorf anstoßen können. Es gibt institutionell gesehen eine eigene, offiziell registrierte Frauenorganisation. Und zum Abschluss möchte ich diesem Teil die Frauen selbst, Fadia, zitieren. Fadia schreibt nämlich: Heute hat sich gezeigt, dass unsere Männer, die als Tagelöhner in Israel arbeiten, stolz auf uns sind und dass sie sich freuen, dass ihre Frauen mindestens genauso berühmt sind wie Michael Jackson. Unser Selbstvertrauen und unsere Erfolge haben dazu geführt, dass unser Dorf anders wurde als andere Dörfer in der Umgebung. Hier gibt es inzwischen Respekt für uns Frauen, weniger häusliche Gewalt, sowohl von Männern gegen Frauen als auch von Frauen gegen Kinder. Und unsere Kinder sind inzwischen stolz, dass sie aus Jubbe de Zeeb sind. Sie haben ihr eigenes Selbstvertrauen gefunden. Dennoch hält Israel am brutalen Kurs der Unterdrückung fest, und diese Unterdrückung trifft wie schon lange nicht nur Palästinenser, Individuen, die gesamte Gesellschaft, Parteien, Dörfer, sie trifft ganz zuletzt auch Leute, internationale Angestellte bei der UN-Organisation des Offices of the High Commissioner for Human Rights, also des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte. Im Oktober hat Israel schlicht abgelehnt, die Visen, die Aufenthaltsvisen all dieser Angestellten wieder zu verlängern. Das heißt, die Organisation steht schlicht ohne Angestellte da und kann nicht arbeiten. Es gab Riesenaufruhr, nicht zuletzt aus der israelischen Zivilgesellschaft, BIMCOM, die ich genannt habe, Gisha, die sich vor allem um die Palästinenser kümmern zur Ausreise aus dem Gazastreifen, Bezalem natürlich, Breaking the Silence und so weiter und so fort. Und alle appellieren an die internationale Gemeinschaft und nicht zuletzt natürlich auch Sie, sich hier aktiv einzusetzen, Druck auszuüben auf die Regierung, dass hier Protest eingereicht wird, damit die Angestellten dieses UN-Büros ihr Visum bekommen und wieder arbeiten können. Das heißt also schlicht und einfach, gerade heute am Tag der internationalen Solidarität für Palästina ist internationale Solidarität nötiger und essentieller und wichtiger als je zuvor. Amira Haas hat das in einem Artikel vor wenigen Tagen ganz nachdrücklich eingefordert. Israel plant, eine neue Siedlung zu bauen, Givat Hamatos. Und gegen den Bau dieser Siedlung hat sich enormer Protest, gerade auch seitens der europäischen Vertreter in Ostjerusalem und in der Westbank erhoben. Die Vertreter gingen zur geplanten Baustelle, wurden von Siedlern attackiert, mussten sich zurückziehen. Amira Haas fordert nun ein, dass Europa, dass die europäische Diplomatie, dass auch die deutsche Diplomatie und Politik endlich aufhört mit sinnlosen und folgenlosen Ritualen, verbalen Eingaben und endlich den Mut findet, sich entscheidet für konkrete Aktionen. Und ich möchte Ihnen hier nur drei Punkte aus dem Artikel von Amira, übrigens vom 17. November in Haaretz, wer das nachlesen möchte, zu lesen. Man muss klar formulieren und entsprechende Aktionen starten. Der Bau von Siedlungen in besetzten Gebieten ist nach internationalem Recht verboten. Apartheid ist ein Verbrechen, für das alle, die daran beteiligt sind, bestraft werden müssen. Wenn immer Israel Land zum Staatsland erklärt und es dann übernimmt und darauf Siedlungen baut, dann ist das schlicht und einfach staatlicher Terror. Von daher muss Europa ganz klar sich entscheiden, dass jeder, der an diesen Aktionen teilnimmt, nicht mehr nach Europa einreisen darf. Wenn es europäische Bürger sind, dann müssen sie entsprechend bestraft und vor Gericht gestellt werden. Und das betrifft nicht zuletzt auch all diejenigen, die Land oder Wohnungen in diesen Siedlungen kaufen. Und sie sagt, das ist nur der Anfang, das kann nur der Anfang sein. Wenn ihr in Europa Apartheid ablehnt, dann müsst ihr euch entsprechend verhalten und entsprechend entscheiden. Zum Schluss möchte ich enden mit einem Zitat von Mahmoud Darwish, einem Lied, das nicht zuletzt von meinem Mann Mustafa Al-Kurt vertont wurde. Ein Lied, das den Widerstand der Palästinenser am besten ausdrückt. Wir aber lieben das Leben, wann immer wir es finden. Wir tanzen zwischen zwei Märtyrern, errichten zwischen beiden ein Veilchenminarett oder pflanzen Dattelpalmen. Wir lieben das Leben, wo immer, wann immer wir es finden. Dankeschön.